ich habe ja hier in den USA quasi Bildungswissenschaften studiert und nicht in Deutschland. Deswegen fehlt mir manchmal das Vokabular. Aber hier in den USA gibt es ja diese zwei Begriffe, so Summative Assessment, so die am Ende, und dann Formative Assessment im laufenden Betrieb. Und ich glaube, grundsätzlich schon vor der Pandemie und vor dem Thema personalisierten Lernen geht in den USA der Trend ganz klar in die Richtung Formative Assessment. Ja, wie können wir laufend Lernstände messen und dadurch lernen, anstatt am Ende so eine Riesenprüfung hinzuknallen.
Willkommen bei der Marktplatz-Plauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practices. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hey und herzlich willkommen zum Marktplatz-Plauderei. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere, weil ich meinen ehemaligen Lieblingskollegen zu Gast habe. Dominik und ich haben zusammen hier bei Lehrermarktplatz gearbeitet. Und während ich hier noch die Stellung halte, hat es Dominik der Liebe wegen in die USA verschlagen. Dort ist er aber weiter im Auftrag der Bildung unterwegs und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
Dankeschön, ich freue mich, liebe Judith.
Dominik, auch du darfst mich zu Beginn durch unsere Kennenlernrunde 1:8 begleiten. In einer Minute sollst du mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Du darfst keine Frage skippen und bitte auch keine Rückfragen stellen. Einfach spontan beantworten.
Du kennst mich zu gut.
Richtig. Bist du ready?
As ready as can be, ja.
Yeah. Okay, ich stelle den Timer und wir beide legen los. Ich wohne aktuell in?
Tulsa, Oklahoma, Vereinigte Staaten.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Oh, Frühaufsteher, genau wie du.
Meine Lieblingsfächer in der Schule waren?
Deutsch und Geschichte.
Zum Frühstück gab es heute?
Ein Smoothie.
Wow, wie gesund bist du geworden.
Genau. Ja, nicht nur mir selbst zu verdanken. Ja.
Ich kenne auch diese Schnecken oder sowas. Naja, ja. Also weiter geht's. Meine Lieblings-App ist?
Meine Lieblings-App ist Reddit.
Ja. Zur Schule gegangen bin ich in?
Kempten im Allgäu.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
Ist Range von David Epstein.
Streber oder 70% muss auch reichen?
Streber.
Was möchtest du als nächstes lernen?
Was möchte ich als nächstes lernen? Ich glaube, ich würde so gerne mich ein bisschen mit Farming und Urban Gardening und so beschäftigen.
Cool, interessant. Ja, unsere Minute ist rum. Perfekt. Hast du gut geschafft? War nicht schlimm, würde ich doch auch sagen. Dominik, vielleicht starten wir beide mal kurz so, dass du unseren Hörerinnen verrätst, wie dein bisheriger Weg gelaufen ist. Also, dass du jetzt in einer Schule in den USA, ich sag mal, im Schulmanagement-Team arbeitest. Du hast ja vorher eben, hast ja gerade gesagt, Kempten-Allgäu, also hast ja vorher Abi in Bayern gemacht. Und was? Wie ging es dann weiter?
Ja, genau. Ich bin in Bayern zur Schule gegangen und habe damals schon als Schüler immer mir viele Gedanken gemacht über wie könnte Schule eigentlich besser laufen? Wie könnten manche Dinge irgendwie besser organisiert werden? Und habe lange über ein Lehramtsstudium nachgedacht und konnte mich einfach nicht durchringen, so mit Anfang 20 mein ganzes Leben dem bayerischen Staat zu überschreiben, und habe deshalb BWL studiert, was man so macht, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist. Und war echt frustriert eine Weile lang und habe dann aber ein Bildungsstartup gefunden in Berlin und habe dann so verstanden, wow, man kann vielleicht unternehmerisch trotzdem was im Bildungsbereich machen. Genau, mein erster Job nach dem Studium war dann tatsächlich im Klassenzimmer. Ich habe 2 Jahre bei Teach First so eine Art Seiteneinsteigerprogramm gemacht. Vielleicht kennen das ein paar von euch. Und dann habe ich mir gedacht, was kannst du mit so einem Referendariat für Arme und BWL-Studium machen? Bildungsverlag, und habe mich dann bei Klett für eine Stelle beworben und habe eine tolle Zeit gehabt. Dort habe 3 Jahre lang eine Plattform namens meinunterricht.de mit aufgebaut. Ja, und daraus ist dann auch die Idee zum Lehrermarktplatz entstanden, den ich ja dann 2015 mit dem Max und 2 anderen Mitgründern gegründet habe. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, und dann bin ich 2017 für einen Master mal ein Jahr in die USA gegangen. Das stand so auf meiner Bucketlist. Und habe dort meine Ex-Freundin, wie ich sie jetzt nenne, meine Verlobte kennengelernt. Und genau, und so bin ich dann jetzt dauerhaft hier in den USA gelandet und arbeite im, genau, hast du schon richtig gesagt, Management unseres School Districts hier. Kann sich das so vorstellen, dass in den USA die Schulbezirke wie so kommunale Unternehmen aufgebaut sind. Genau, und da bin ich jetzt.
Ja, genau, aber das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also kannst du nochmal genau sagen, was machst du in deiner aktuellen Rolle an der Schule?
Genau, also ich bin Director of Post-Secondary. Das heißt, ich beschäftige mich mit all den Fragen, die so mit Berufsbildung, Berufsorientierung, Praktika zu tun haben. Und zwar für 35.000 Schülerinnen und Schüler in 80 Schulen. Also das, wow. Das ist quasi eine systemische Rolle, kann man sagen. Ich bin aber auch tatsächlich hier in einem Team gelandet, das sich sehr stark mit dem Thema Re-Entry und Digitalisierung und wie können wir mit der Pandemie umgehen, beschäftigt. Und das heißt, ich habe so ein bisschen 2 Hüte auch in meiner Rolle gerade.
Ja, das ist jetzt auch genau mein Stichwort. Also Corona wütet ja auch stark in den USA. Und ich weiß, dass ihr an eurer Schule schon sehr früh ins Distanzlernen gegangen seid. Wobei man dazu sagen muss, dass es anders als in Deutschland in den USA ja keine Präsenzschulpflicht gibt, richtig?
Genau, das ist richtig. Also auch vor der Pandemie gab es ungefähr 2-3% der Schülerinnen und Schüler, die gehomeschooled wurden, also zu Hause unterrichtet. Und dann gab es auch vor der Pandemie schon die Möglichkeit, die eigenen Kinder so in virtuellen Schulen beschulen zu lassen.
Okay. Und in dieser Zeit, als das jetzt mit Corona quasi immer schlimmer wurde, wie habt ihr euch dann an deiner Schule organisiert? Also mit welchen Tools arbeiten die LehrerInnen und SchülerInnen?
Ja, also ich will nur ein bisschen Kontext geben, bevor ich das beantworte. Also für die Zuhörerinnen und Hörer, also in den USA ist es also so, dass lokale Schulbezirke viel mehr Autonomie haben als in Deutschland. Also die Bundesländer geben zwar die Richtung vor, aber hier werden fast alle Entscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben auch die Entscheidung getroffen, ins Distanzlernen zu gehen, und zwar vor 10 Monaten. Und wir sind seither im Distanzlernen. Und vielleicht noch ein bisschen Kontext, unser Budget, ich habe ja schon gesagt, wir sind ein Unternehmen, unser Budget hängt ganz stark davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler sich dazu entscheiden, zu uns zu kommen. Die haben auch andere Möglichkeiten. Die können auch zu Charter Schools gehen oder zu Privatschulen gehen. Und das heißt, wir haben einen wirklichen Wettbewerbsdruck. Und in den USA ist ja natürlich die verkehrte Welt seit einem Jahr, dass die Bars offen sind und Restaurants offen sind, aber die Schulen geschlossen sind in vielen, vielen Punkten. Und das heißt, uns blieb eigentlich nur die Möglichkeit, uns wirklich in dem virtuellen Lernen und dem Distanzlernen, das sind für mich 2 verschiedene Dinge, uns wirklich zu professionalisieren.
Okay. Und jetzt hast du schon gesagt, für dich ist das ein Unterschied, Distanzlernen und virtuelles Lernen. Muss ich natürlich direkt nachfragen.
Genau, virtuelles Lernen ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Da habe ich gerade auch ein bisschen gezögert. Also ich sag mal so, für mich gibt es eigentlich 3 Sachen. Es gibt Homeschooling, das Elternteil, das zu Hause den Unterricht selbst gestaltet, mehr oder weniger ohne Input von der Schule. Und dann Distance Learning heißt bei uns, es gibt im Prinzip eine Art Frontalunterricht, der findet aber nicht im Klassenzimmer statt, sondern über Zoom. Und dann gibt es, und das will ich jetzt nicht virtuelles Lernen eigentlich nennen, sondern ich nenne es mal personalisiertes Lernen oder adaptives Lernen, was hauptsächlich über eine Lernsoftware stattfindet. Und wo die Lehrkraft eine ganz andere Rolle hat und wo der Schüler oder die Schülerin zu Hause sehr, sehr selbstbestimmt mit einem Programm umgeht, aber weder die Eltern wahnsinnig involviert sein müssen, noch eine Lehrkraft wirklich die Beschulung vornimmt.
Okay, und wie unterrichtet ihr jetzt genau? Also würdest du sagen, der überwiegende Teil eurer LehrerInnen macht jetzt Distanzlernen oder personalisiertes Lernen?
Genau, also unsere Eltern haben die Wahl. Also unsere Eltern können sich entscheiden, entweder sie bleiben quasi im klassischen System, dann kehren die Kinder in die Schule zurück, wenn wir diese Entscheidung treffen. Ja, und solange wir diese Entscheidung nicht treffen, bleiben alle Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen. Und dann ist das ungefähr so wie in Deutschland. Ich habe jetzt nicht so den besten Überblick, so was in Deutschland gerade so passiert, aber das kann man sich wahrscheinlich analog vorstellen, vermutlich ein bisschen professioneller hier in den USA. Und dann gibt es aber viele Familien, die auch sagen, und ich könnte jetzt sagen, das sind vielleicht so 10% unserer Familien, die sagen, ich habe keinerlei Interesse, dass mein Kind in die Schule zurückgeht, bevor diese Pandemie vorbei ist. Oder ich habe vielleicht andere Gründe, mein Kind ist irgendwie Leistungssportler oder so. Ich will diese personalisierte Option, ich will die dauerhaft. Und die gehen bei uns in eine neu gegründete Schule, die TOSA Virtual Academy. Da gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, aber da findet der Unterricht eigentlich wirklich hauptsächlich selbst gesteuert statt.
Ja, und das musst du uns jetzt mal erklären. Wie läuft der Unterricht da ab und mit was für einem System arbeitet ihr da?
Ja, gerne, Judith. Also ich fange mal so ein bisschen an mit der Anerkennung, dass für viele Schülerinnen und Schüler Schule natürlich ein sozialer Raum ist und das Lernen ein soziales Erlebnis. Und wahrscheinlich viele Schülerinnen und Schüler die Schule vor allem deshalb schätzen, weil man da die Freunde trifft und weil man da in soziale Interaktionen aufbaut. Aber es gibt natürlich auch viele Kinder, für die funktioniert das nicht. Ich habe gestern, als ich mich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe, einen ganz interessanten Tweet gelesen von einem Lehrer in NRW namens Dominik Schöneberg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kannte den nicht, aber
also, ja, auch von Twitter.
Genau, genau. Der schrieb, man kann auch einfach mal festhalten, dass es im Distanzlernen auch Schüler gibt, die besser und mehr lernen. Diese Rückmeldung bekomme ich nämlich auch. Viele finden es angenehm, mit mehr Freiheit in einem eigenen Tempo ohne Ablenkung arbeiten zu können. Und das finde ich ganz spannend, weil wir jetzt auch sehen, durch diese Erfahrung, dass sich einfach viel mehr Leute für diese Art und Weise des Lernens entscheiden, dass es einfach viele, viele Schülerinnen und Schüler gibt, die sagen, ich komme mit dem Druck nicht klar, ich bin unterfordert, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Mathe lernen soll und jetzt Englisch. Oder ich habe in der 7. Klasse den Anschluss verloren in Mathe und jetzt bin ich in der 9. und ich verstehe nicht gar nichts mehr. Und die sagen, okay, ich würde meinen Alltag ganz gerne selbst organisieren. Ich würde gerne 7 Stunden mir Zeit nehmen anstatt 3 oder ich nehme mir 2 anstatt 3, um den gleichen Stoff zu erlernen, und meine soziale Komponente habe ich dann eben im Sportverein oder in anderen Dingen. Ja, und ganz konkret kannst du dir das vorstellen, dass es also Softwareprogramme gibt, die im Prinzip einen individuellen Lernpfad für dein Kind entwickeln. Du hast also nicht die Erfahrung, dass du im Klassenzimmer sitzt und jemand zuhörst und dann im Prinzip die gleichen Aufgaben machst, sondern du sitzt zu Hause vor deinem Tablet, siehst dir ein Video an und dann hast du eine Übungsphase und die Übungen passen sich an dein Vorwissen und an deine Präferenzen an. Das ist so ein bisschen abstrakt, aber so würde ich das beschreiben.
Ja, ich meine, das kenne ich schon auch, ne? Also diese Systematik, ich weiß noch, ganz vor früherer Zeit gab es schon irgendwie von Verlagen auch solche Programme, wo es irgendwie eine Lernstandserfassung gab und dann davon ausgehend Förderempfehlungen. Aber das war natürlich alles lange jetzt nicht so virtuell, ne? Deswegen ist meine Frage so ein bisschen mit dem, was ihr da arbeitet. Also auf was für Daten beruht das, ne? Also wie wird da ein Lernstand von Schülern erfasst und wie geht es dann im Prinzip weiter, diesen Schüler oder diese Schülerin auf dem Lernpfad zu begleiten?
Also zunächst kann man ja sagen, dass in den USA grundsätzlich viel mehr mit Daten gearbeitet wird und die Datenkultur in den Schulen eigentlich eine ganz andere ist als in Deutschland. Also auch in der regulären Schule wird mindestens 2-mal im Jahr getestet und dann gibt es auch, kann man so ein bisschen sich vorstellen, wir haben hier ein IT-Department, dass unsere Schulen dabei auch unterstützt, auch im regulären Unterricht mit Technologie zu arbeiten, die viel mehr Daten erfasst zum Thema Social Emotional Belonging oder zum Thema Mathematikkompetenz. Also da gibt es ganz viele Dimensionen. Und insofern haben wir, glaube ich, eine bessere Grundlage hier in den USA, um damit überhaupt anzufangen. Aber diese Programme sind darauf schon aufgebaut, dass es da am Anfang eine Lernstandsermessung gibt und im Prinzip die Schülerin oder der Schüler da einfach einsteigen kann und dann über einen relativ kurzen Zeitraum schon eingeschätzt werden kann, wo befinden die sich und auf welche Kompetenzen haben die schon erworben, welche noch nicht.
Wie speist sich denn, fragt natürlich jetzt die Content-Tante, woher kommt der Content denn?
Ja, also es ist so, dass in den USA ein wesentlich größerer Markt besteht für Schulinhalte. In Deutschland ist ja so, es gibt ja ein paar Schulbuchverlage und die teilen sich das im Prinzip auf. Und hier ist der Markt natürlich A, größer und dann B, auch viel fragmentierter. Und es gibt große Unternehmen, Summit Learning oder Dreambox Learning oder Edmentum, das ist der Anbieter, den wir nutzen. Und die, man kann sich das vorstellen wie ein Schulbuchunternehmen, die machen aber kein Schulbuch. Ja, die machen eine adaptive Lernsoftware. Und wenn man sich so ein bisschen in Harry Potter-Manier das vorstellen will, dann könnte man sagen, die machen ein Schulbuch, das schlägt man aber auf und das spricht mit dir in der Sprache, die du sprichst. Ja, oder das ist dicker, wenn du irgendwie mehr Stoff erfahren willst. Oder das ist im Prinzip an dich angepasst. So kann man sich das vorstellen. Aber es ist genau wie in Deutschland, eine Schule geht ja in Deutschland irgendwie zu Plett oder Cornelsen und sagt, ich will dieses Schulbuch. Und bei uns gehen die Schulen eben zu einem dieser Anbieter und sagen, ich möchte gerne diese adaptive Lernsoftware mitsamt Mathe oder Englisch oder was auch immer Content.
Also auch für jedes Fach, ne? Ihr arbeitet in jedem Fach mit diesen Sachen. Und also bei den Schulbüchern ist ja quasi immer so ein bisschen das Problem, dass die ja eben also alle Schüler über einen Kamm geschert werden, ne? Also da haben wir ja gerade eben nicht dieses sehr personalisierte. Wie gelingt das denn mit diesen Tools?
Ja, also erstmal nochmal zu dem Thema Fach. Das ist auch einer der großen Vorteile, dass ich jetzt, wenn ich mich für diesen Pfad entscheide, dass ich natürlich alles Mögliche lernen kann. Ja, weil ich brauche niemanden, der da vorne steht und Japanisch kann. Ich kann mir Japanisch über dieses Programm aneignen. Und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen. Was war das noch?
Na, die zweite Frage war, dass Schulbücher immer alles über einen Kamm scheren und in diesen Tools es ja gerade personalisierter sein soll. Und wie leistet dieses Tool das denn?
Ja, sorry, das war übrigens deine einzige Frage. Ich habe auch was ganz anderes geantwortet.
Dominik, so kenne ich dich.
Also ich glaube, dass dass ich stecke da nicht drin, ne? Aber ich bin mir sicher, dass es wesentlich aufwendiger und anstrengender ist, so eine adaptive Lernsoftware zu entwickeln, als ein Schulbuch. Weil wie du sagst, ein Schulbuch hat normalerweise ist one size fits all. Da gibt es vielleicht ein paar Differenzierungsübungen. Aber so eine Lernsoftware ist im Prinzip dafür gedacht, 4, 5 verschiedene Differenzierungsstufen abzubilden. Und das heißt, man kann eigentlich sagen, es ist wahrscheinlich nicht ein Schulbuch, sondern die Analogie wahrscheinlich schlecht, sondern es sind wahrscheinlich 5 Schulbücher. Aber ganz konkret, zum Beispiel Lexilebene. Ja, also wenn diese Software merkt, die Texte, die du da einspeist als Schüler, die nutzen sehr, sehr wenig Vokabular, dann wird das analysiert und daraus abgeleitet, dass dir dann vielleicht auch einfachere Texte am Anfang zur Verfügung gestellt werden. Genau, natürlich hochautomatisiert und hochkomplex, aber so kann man sich das vorstellen.
Ja, okay. Und sag mal, jetzt kommt natürlich die deutsche Tante jetzt auch raus. Was ist mit Datenschutz und so? Ist es unkompliziert?
Also da stecke ich jetzt auch nicht so im Detail drin. Es ist natürlich ein Thema, dass diese Konzerne, mit denen wir da zusammenarbeiten, viel über unsere Schülerinnen und Schüler erfahren. Aber es ist auch ein Mythos, dass hier in den USA Datenschutz keine Rolle spielt. Also wir haben da auch strenge Vorschriften, die wir einhalten müssen. Und ich bin da recht pragmatisch. Ich meine, diese Lernprogramme wissen am Ende des Tages zwar viel über eine Person X, aber die hat nicht unbedingt einen Namen, die hat nicht unbedingt eine Demografie. Genau, da, ich glaube, da sind die Amerikaner wesentlich pragmatischer als die Deutschen.
Ja, da ist jeder pragmatischer als die Deutschen.
Das stimmt wohl.
Du sag mal, kannst du denn oder könnt ihr denn jetzt nach 10 Monaten schon so ein bisschen einschätzen, wie gut das ist? Also wie zuverlässig die Daten sind und wie sich, also welchen Impact das jetzt auf den Lernstand eurer SchülerInnen hat?
Ja, also ich vergleiche adaptives oder personalisiertes Lernen immer so ein bisschen mit Computerspielen. Denn es ist am Ende, es ist so eine Mensch-Maschinen-Interaktion. Und wenn man jetzt so 20 Jahre zurückgeht und mal ein Computerspiel aus 1995 spielt oder so, dann wird man ja auch sagen, okay, wow, das war ja echt noch rudimentär. Ne? Und ich glaube, so sehe ich, so blicke ich auch auf diese Technologie. Die ist natürlich noch am Anfang. Da steckt noch viel in Kinderschuhen. Und ich glaube, bevor ich auf die Frage antworte, was können wir denn ermessen und was ist da vielleicht nicht so gut abgebildet, muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich viele Kinder, für die passt das nicht. Und die müssen oder die entscheiden sich jetzt vielleicht in der Pandemie dafür, weil es vielleicht nicht anders geht, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann gibt es natürlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die es schwierig finden, mit dieser Rolle umzugehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, lässt sich schon recht viel messen. Ich glaube, es ist ja in deutschen Schulen vor allem so, dass einfach gar nichts gemessen wird oder sehr, sehr, sehr wenig, dass wir im Prinzip, das Schule für uns ist ja so eine Blackbox, da gehen irgendwie Kinder rein und dann am Ende kommen irgendwie Noten raus, aber was passiert in der Mitte? Und dadurch, dass so viel digital stattfindet und so viele Interaktionen einfach automatisch gemessen und ausgewertet werden können, haben wir einen deutlichen Wissensvorsprung. Aber natürlich ist es auch so, Lernen ist was Hochkomplexes und Lernen passiert nicht nur in den Fingern, sondern im Kopf und hat jeder von uns schon mal gemerkt, ja, wenn man mal so ein Multiple-Choice-Übung gemacht hat, dann rät man vielleicht auch mal und kreuzt da mal irgendwas an und dann ist es manchmal auch schwierig für so eine Software festzustellen, rät die Person jetzt oder weiß sie das einfach oder weiß sie es nicht. Aber es ist auch eine ich höre gleich wieder auf, ich bin so ein bisschen überenthusiastisch dabei. Ich glaube, es ist auch so eine, it's a matter of big numbers. Ja, ich glaube, da fließen so viele Daten und diese Software speist sich durch diese Daten und lernt automatisiert mit. Ich glaube, in 15, 20 Jahren werden wir unfassbar gute Programme haben, die eine wirkliche Alternative darstellen.
Ja, und wenn die dann noch einen guten Impact auf den Lernerfolg der Kinder haben, ist natürlich alles fair enough, ne? Daten sammeln hin oder her dann an der Stelle. Du hast eben schon so ein bisschen erwähnt, ja, ob dann auch Lehrer mit ihrer veränderten Rolle gut klarkommen. Und das würde ich ja schon auch so sehen, ne? Das ist ja jetzt irgendwie was total anderes. Und mir ist noch nicht ganz klar, wie ich mir das vorstellen kann. Also hat man denn dann als Schüler überhaupt noch viel Kontakt zu seinen Lehrern, weil man ja die ganze Zeit in diesem Programm unterwegs ist? Ist vielleicht jetzt auch eine naive Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
Ja, also vielleicht am Anfang will ich nochmal anfügen, dass so personalisiertes Lernen natürlich auch in der Schule stattfinden kann. Also jetzt ist es natürlich so, dass es vor allem zu Hause stattfindet, wegen der Pandemie. Aber wir haben auch Schulen, da lernen Schüler jetzt nicht nur, aber auch innerhalb des schulischen Kontexts. Ja, und da gibt es einen Morgenkreis und dann gibt's andere Gruppenerfahrungen. Aber so der Unterricht, die Beschulung, das findet einfach nicht mehr so in dem 1:30 Ratio statt, sondern es ist einfach dann 1:1. Und was ganz spannend ist, und ich glaube, was viele Lehrkräfte, die sich damit beschäftigen und die so erstmal über diese erste Hürde des, wow, also greift mich das als in meinem Selbstverständnis an oder in meiner Rolle, die merken dann auf einmal, boah, es ist auf einmal so viel mehr Zeit für diese 1:1 Interaktion. Es ist so viel mehr Zeit für die Analyse. es ist so viel mehr Zeit für die Intervention. Und ich bin auf einmal nicht mehr so der, in Amerika sagt man so, the sage on the stage, so der Weise, der Weise auf der Bühne, sondern ich bin the guide on the side. Ich bin ein Lernbegleiter. Und ich glaube, das ist was viele Lehrerinnen und Lehrer am Ende total schätzen. Weil es, also ich denke ja immer so, Lehrerinnen und Lehrer haben so einen komplexen Job und wir erwarten so viele verschiedene Dinge von denen, die müssen so viele verschiedene Hüte tragen. Und wenn jetzt eines dieser Elemente an einen Computer outgesourced werden kann und dafür so viel Zeit frei geschaffen wird, die eigentlich nur von einem Menschen dann auch sinnvoll genutzt werden kann, das ist doch eigentlich in jeder in aller Interesse.
Ja, aber ja, genau. Das finde ich aber auch nochmal interessant, weil ich mir das jetzt gerade auch ganz praktisch vorstelle. Also was jetzt zum Beispiel gerade in der Pandemiezeit in Deutschland hier passiert, ist, dass die Kinder oder Schülerinnen und Schüler auch viel so relativ offene, freie Aufgaben bekommen, wo sie selber sehr viel kreieren können und ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt, im Kontrast dazu, was du jetzt gerade beschrieben hast bei diesem adaptiven Lernen. Also weil da verstehe ich es so, dass sie auch sehr geführt werden durch etwas, was da stattfindet. Und da frage ich mich gerade, wie viel Raum an Kreativität das eigentlich erlaubt.
Ja, das ist, glaube ich, ein berechtigter Punkt. Also diese bei diesem Softwareprogramm hat man so diesen Effekt, so when all you have is a hammer, every problem looks like a nail. Hätte ich vielleicht auf Deutsch sagen können, aber ich glaube auch, dass diese Software natürlich nicht gut darin ist, eine Gruppendiskussion zum Beispiel anzuleiten, ja, sondern es ist schon sehr stark Input-Output. Da hast du recht, ja, kann ich gar nicht viel zurückgeben. Ich glaube aber auch, dass es, wie gesagt, im Schulbetrieb Raum geben kann für beides. Und ich glaube, das wird so bei uns auf jeden Fall die Zukunft sein.
Und sag mal, habt ihr denn dann eigentlich überhaupt noch so etwas wie Klassenarbeiten, Tests und sowas? Das ist gerade in Deutschland hier auch immer eine große Diskussion, sich über alternative Prüfungsformate Gedanken zu machen. Und wenn ihr jetzt sowieso ja regelmäßig in diesem System seid, Lernstand erfasst wird, braucht es dann eigentlich immer noch mal so diese Einschnitte noch mal, wo man dann sagt, und jetzt ist aber hier noch mal die Klassenarbeit oder sowas?
Also es ist mega spannend. Danke für die Frage. Also ich habe ja hier in den USA quasi Bildungswissenschaften studiert und nicht in Deutschland. Deswegen fehlt mir manchmal das Vokabular. Aber hier in den USA gibt es ja diese zwei Begriffe, so Summative Assessment, so die am Ende, und dann Formative Assessment im laufenden Betrieb. Und ich glaube, grundsätzlich schon vor der Pandemie und vor dem Thema personalisierten Lernen geht in den USA der Trend ganz klar in die Richtung Formative Assessment. Ja, wie können wir laufend Lernstände messen und dadurch lernen, anstatt am Ende so eine Riesenprüfung hinzuknallen. Und das wird natürlich jetzt nochmal viel, viel leichter. Und ich glaube, die Tatsache auch, dass wir, es gibt hier so diesen Begriff Content Mastery Learning, ja, dass jedes Kind im Prinzip erst zum nächsten Kapitel gehen soll, wenn es dieses Kapitel verstanden hat. Das ist kein Stoffverteilungsplan, wo ich jetzt in dieser Woche muss ich Brüche machen und dann nächste Woche kommen wir zur Gleichung, sonst schaffen wir das Schuljahr nicht, sondern jeder Schüler und jede Schülerin soll im Prinzip das beherrschen, was sie jetzt gerade lernt, und dann erst weitergehen. Und ich glaube, das sind so die Trends. Also ich glaube, wir haben eine wesentlich weniger wichtige Debatte, so ob wir jetzt irgendwie eine Abschlussprüfung machen oder so. Das ist nicht so das Problem in diesem System.
Okay, ja, interessant. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, also sich mehr mit dem Thema personalisiertes Lernen auseinanderzusetzen oder sogar Tools ausprobieren möchte, was würdest du empfehlen?
Ja, also ich würde empfehlen, es gibt einen ganz tollen Blog hier in den USA, der heißt edsearch.com, und die haben so ein Personalized Learning Toolkit for Educators, also erstellt. Und das ist ganz toll. Das sind also viele Artikel und ein tolles PDF, das alles zusammenfasst. Und ich glaube, damit würde ich einsteigen. Ich glaube, die Tools, die ich empfehlen kann, die sind zu groß, dass man so als einzelne Lehrkraft irgendwie damit loslegen kann. Und ich glaube, da findet man auch so ein paar Tools, die man nutzen kann.
AdSearch, da hast du ja auch neulich einen Artikel geschrieben, ne? Zu Jeff. Genau. Ja, das, ich weiß, du wirst mich jetzt hassen dafür, dieses Ansprechen, aber ich möchte nochmal Werbung dafür machen über Jeff Bezos, also den Chef von Amazon, der da auch irgendwie so ein bisschen in dieses Montessori-Business sogar einsteigt, oder?
Genau. Da habe ich so ein bisschen beschrieben, was ich vermute, dass Amazons langfristige Strategie im Bildungswesen sein könnte. Genau. Ist auch witzigerweise echt durch die Decke gegangen. Also ich habe viele E-Mails und Messages danach bekommen.
Ja, mega spannend und ehrlich gesagt, ja klar, ich meine, die sind ja nicht doof, die verstehen ja auch, was im Education-Bereich so abgeht, ne? Gerade auch in dieser Zeit, ja. Dominik, wir kommen zum Ende zu unserer sogenannten Wünschebox. Ich weiß, dass du die Lage in Deutschland aus der Ferne auch beobachtest. Und deswegen wäre meine Frage, wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium in Deutschland richten könntest, welcher wäre das?
Und ich darf jetzt richtig träumen, ja?
Ja.
Cool. Dann muss ich diesen Wunsch an ein fiktives Bildungsministerium richten, das mir diesen Wunsch auch erfüllen kann.
Ja.
Nee, ich habe viele Wünsche, aber ich glaube, wenn ich so eine Stellschraube drehen könnte, dann würde ich sagen, wir müssen in Deutschland den Lehrerberuf professionalisieren. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass wir in Deutschland Lehrerinnen und Lehrer, die einen Riesenjob machen und die wirklich mit dem Einsatz der eigenen Gesundheit ganz oft jeden Tag den Kopf hinhalten, dass wir die infantilisieren, ja, dass wir die nicht behandeln wie Professionals. Ja, wir geben ihnen keine Büros, wir erlauben es ihnen nicht, ihren Arbeitsplatz auszusuchen. Wir statten sie nicht mit moderner Technologie aus. Wir bilden sie völlig unzureichend fort an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir geben ihnen keine Daten zur Verfügung, die mit denen sie Entscheidungen treffen können. Und das heißt, wir tun eigentlich all das nicht in der Schule, was in der Arbeitswelt außerhalb der Schule völlig gang und gäbe ist und auch nichts anderes akzeptiert wäre. Ja, ich würde sofort meinen Job wechseln, wenn ich keinen gescheiten Laptop zur Verfügung gestellt hätte, bekommen würde, ja. Und dann wundern wir uns, das Gleiche machen wir übrigens, glaube ich, auch mit Schulleitern in Deutschland, dann wundern wir uns, warum es unsere Schulen nicht schaffen, so einen vergleichsweise einfachen Schritt zu machen und die Beschulung einfach online stattfinden zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir von Schule fordern wollen, was wir fordern müssen, nämlich relevant zu sein fürs 21. Jahrhundert, dann müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrkräfte auch so behandeln und so ausstatten und so in sie investieren, dass es ihnen möglich ist und dass sie dann diese Erwartungen auch erfüllen können. Das wäre mein Wunsch.
Guter Punkt, da werden dir jetzt viele Herzen zufliegen, das weiß ich schon. Hey Dominik, vielen lieben Dank, dass du dir heute so früh am Morgen Zeit für die Marktplatzplauderei genommen hast. Das ist ja eine andere Uhrzeit als ich hier gerade. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Schultag und schicke liebe Grüße in die USA. Tschüss, mach's gut.
Danke, liebe Judith, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde immer einen Blick auf Best Practice im Ausland kann ja immer ganz inspirierend sein. Und an diesem Thema Personalisierung ist echt was dran. Ich lasse euch mit euren Ideen dazu jetzt mal alleine und sage Tschüss bis nächste Woche Mittwoch. Lasst es euch gut gehen.